Teil 3 der Big Show 776 geht los mit Christoph Leuchtenberg, Radsport, die Vuelta, aber auch die Deutschlandtour und ein zurückgetretener Fahrradweltmeister. Danach Eddy Milke im Solo zum allgemeinen Motorsport und Stefan Ehlen ebenfalls im Solo zur Formel 1, bevor dann erstmals in dieser ganz großen Big Show 776 Andreas Renner und Nicolas Martin mit dem Football das Zepter übernehmen. Es ist die Big Show 776 und ich freue mich, also Christoph Leuchtenberg hat irgendwann mal unvorsichtigerweise gesagt, vor 2-3 Jahren, ach komm, einmal mache ich mit, und seitdem quäle ich ihn jede Woche, wie auch in dieser Woche, und jedes Mal, er ist glaube ich jetzt zum 50. Mal, mindestens 60, 70, 80. Mal dabei, Leuchte, jedes Mal hat er ein anderes Trikot oder Trainingsanzug an. Guten Morgen, Leuchte, es ist nicht Kosmos New York, sondern New York Kosmos. Bitte noch mal für unsere 12 Hörer, was du gerade trägst.
Jawohl, eine Trainingsjacke von Kosmos New York. Also wir im Rheinland haben die Tradition, täglich unsere Unterkleidung zu wechseln. Das ist erfrischend, gerade im Sommer. New York Kosmos ist mittlerweile auch aufgelöst, war mal bis 2020, von 2009 an, ein Nachfolgeverein, beziehungsweise der Tradition des großen Kosmos New York, Pelé, Franz Beckenbauer, haben es versucht wieder aufleben zu lassen, hat aber dann in Konkurrenz mit Brauseclubs aus New York City und dem FC New York dann eben halt sich nie langfristig durchsetzen können, hat in der zweiten Liga gespielt und auch das haben sie dann irgendwann sein gelassen. Aber Logo ist noch das aus den 70ern und von daher kann man es noch mit einigermaßen viel, naja, Multibewusstsein tragen.
Fantastisch. Die 60er können im Moment ihr Logo nicht tragen, weil es da einen Lizenzstreit gibt. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir sprechen über Radsport, Leuchte, und ich beginne an einem komplett natürlichen Ort, nämlich mit dem Rücktritt von Julian Alaphilippe. Und ich muss dir sagen, Leuchte, ich mochte den total gern. Immer wenn Alaphilippe dabei war und sich gespürt hat, und das war sehr oft der Fall, dann ist was passiert. Dann hat er einen Ausreißversuch gestartet. Er ist Weltmeister geworden, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch habe. Was verliert der Radsport dadurch, dass Alaphilippe jetzt eben nicht mehr dabei ist?
Naja gut, also letzten Endes derzeit, muss man das so hart sagen, verliert er im Moment nicht allzu viel. Nur den Verantwortlichen für den größten Raub an einem Schweizer Unternehmen in den letzten Jahren, weil was er für sein Millionengehalt bei Tudor geliefert hat, das war schon reichlich wenig dafür, dass er auch noch nicht so schrecklich alt war. Aber in seinen Hochzeiten war er ein, naja, wie sagt man, typisch französisch exaltierter Radprofi, der für große Show gesorgt hat und mit Weltmeistertiteln, mit dem gelben Trikot bei der Tour de France, durchaus für eine große Show gesorgt hat. Also da, wo Julian Alaphilippe war, war gerade in den Jahren, bevor jetzt eben diese Pogacar-Show begann, da war immer gut Spannung, da war gut Spaß und was auch immer. Nur der Radsport hat sich dann mit ihm ein bisschen überholt und auch er hat dann jetzt in den vergangenen Jahren auch als Anfang 30er sehen müssen, dass eben gegen diese ganz postmodernen Radprofis, Pogacar, Van der Poel, Van Aert, für ihn da nicht mehr allzu viel zu holen ist. Und von daher, ja, Rücktritt ist da sicherlich sinnvoll. Trifft keinen Arm.
War das jetzt eine Geschichte, denkst du, einfach wirklich altersbedingt oder war er verletzt? Oder ist es einfach so, dass das, was er gemacht hat bei der Tour de France, dass das jetzt ein Pogacar gar nicht mehr zulassen würde, dass sich jemand da so aufführt, weil er eben dann selbst vorne wegfährt?
Das ist eine Kombination aus allem. Also ich weiß gar nicht, ob er noch Vertrag hatte. Ich glaube, er hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt. Aber wenn wir ehrlich sind, war seine letzte richtig gute Saison eigentlich die 21er Saison. Das war noch in der Pogacar-Frühphase einigermaßen. Er ist jetzt 34. Da kommt jetzt auch erst so schrecklich nicht mehr viel. Da kam auch nicht mehr viel. Bei der Tour hat er es jetzt nochmal probiert. Aber das ist halt, er ist da einfach chancenlos auf dem Niveau, auf dem er sich sieht und oder gesehen hat und auf dem er war. Und da ist es eigentlich eine Entscheidung. Also man kann es natürlich noch melken, bis es überhaupt nicht mehr geht und einen auf Chris Froome machen und dann mit 40 noch so tun, als sei man ernstzunehmender Radprofi für die 4 Millionen, die man bekommt. Das wollte er dann wohl nicht mehr machen, das ist die richtige Entscheidung. Aber wie gesagt, wenn man sich seine Palmarès anschaut, zweimal Weltmeister, dreimal Flèche Wallonne, 6 Tour-Etappen, mal an San Remo, im vergangenen Jahr, das war sein letzter großer Sieg. Also von daher, da konnte er auch nochmal, hat er den Grand Prix Quebec gewonnen. Aber das war so ein bisschen so ein einsamer Erfolg. Und diese großen Jahre, die er hatte, eigentlich so von Ende 18, Mitte 18 bis Ende 21, die waren schon spektakulär. Aber na, das ist auch schon ein bisschen her halt.
Ja, so. Ja, gehen wir gleich weiter zum großen Meister. Und fahren wir natürlich gleich mit der wichtigsten Geschichte an. Leuchte, mir gefällt dieses Rot nicht, das Pogacar jetzt tragen. Er trägt es mit Würde und mit Freude, weil das ja das Zeichen des Gesamtführenden der Vuelta ist. Aber kannst du mit diesem Rot ästhetisch was anfangen? Also wir haben das rosa Trikot beim Giro, okay, ist gelernt. Wir haben das gelbe Trikot bei der Tour, aber dieses rote Trikot, mir gefällt es nicht, Leuchte. Wie geht dir das einfach als schön und Feingeist?
Naja, also ich finde es jetzt nicht schlimm ästhetisch. Also es ist Signalfarben, es ist schön, also man kann ihn auch auf einem Handybildschirm gut erkennen und es ist eben halt nicht historisch gewachsen. Wir erinnern uns, Jan Ullrich hat damals die Vuelta noch in Gold gewonnen. Das sah noch einiges schrecklicher aus und eben die einzige große Rundfahrt, die nicht auf in der Farbe im Führungstrikot gefahren wird, wie das Tourorgan als Zeitung nämlich getragen hat. Das war ja bei L'Equipe auf Gelb gedruckt und bei der Gazzetta, die ja das rosa Trikot beim Giro erfunden hat. Ja, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Es ist okay und Spanien, man verbindet es immer mit dem unsäglichen Stierkampf, der dringend abgeschafft werden wollte. Das Rot passt da irgendwie hin. Passt auch schon zum Hauptsponsor Carrefour und das ist wirklich nicht die größte Untat dieser Vuelta, wenn man bedenkt, dass die auf Sponsorendruck wird die letzte Etappe wieder in einem Supermarkt gestartet. Weil Carrefour ist, haben sie vor ein paar Jahren schon mal gemacht, ich glaube 19 war es, da sind sie schon mal im Supermarkt gestartet. Jetzt beginnt die letzte Etappe wieder im Carrefour von Granada. Also wahrscheinlich wird dann Bogata schon an der Käsetheke attackieren. Aber naja, gut, also wenn ein rotes Trikot oder das Schlimmste an dieser Rundfahrt ist, dann soll es so sein.
Ja, Pogacar strebt an, das von der ersten bis zur letzten Etappe im roten Trikot zu fahren, hat diesen Prolog mit 0,9 Sekunden Vorsprung gewonnen. Die Streckenführung fand ich sehr spannend, ja, in Monte Carlo, in der Stadt drin und vor allen Dingen dieser eine Abschnitt, der... Leute, hast du schon jemals sowas Improvisiertes gesehen, wie dieser Abschnitt in irgendeinem Tunnel drin, der aber ausgeschaut hat, als ob dieser Tunnel gerade umgebaut werden würde? Ganz, ganz komisch beleuchtet, ausreichend beleuchtet, aber war das ein First auch? Weil das fand ich extrem spannend, wie das Ganze ausgeschaut hat.
Ja, es war spektakulär und böse Zungen behaupten, Pogacar ist in dem Tunnel schneller gefahren als Audi und Cadillac unlängst bei der Formel 1. Also, ja, es war, man kann es leider in Monaco nicht großartig vermeiden, wenn man da wirklich einen Kurs in der Stadt haben möchte, dass man mal kurz durch den Tunnel fährt. Gestern sind wir auf dem Weg nach Andorra auch längere Zeit im Tunnel gefahren. Ist für die Radprofis gerade jetzt in dem Feldfahren nicht so ganz schön. Ja, aber er hat die Herausforderung angenommen und diese 900 Liter natürlich. Er ist so irgendwie mit ein, zwei, knapp drei Sekunden Rückstand aus dem Tunnel rausgefahren. Hat irgendwie auf diesen letzten paar Metern noch dem völlig entgeisterten Ethan Hayter eben diese Zeit abgenommen und war dann mit 900 vorne. Und er sagt selber, er hat wahrscheinlich, er kennt sich vor seinem Apartment ganz gut aus. Das ist ja da irgendwie direkt an der Strecke gewesen, da er das rausgeholt. Aber naja, das ist halt wie Ex-Bundestrainer, die vom Weißbierglas in die Torwand treffen, wenn man dann irgendwie im Flow ist, den Pogacar, dann gewinnt man eben auch sowas mit 900, was man eigentlich gar nicht gewinnen kann.
So, und dann kam diese Montagsetappe, wo Tadej Pogacar irgendwie den Lance Armstrong gemacht hat, aber in a good way. Ist das richtig interpretiert, wenn man sagt, dass Pogacar selbst die Etappe abgebrochen hat, weil der Hagel runtergekommen ist?
Ja, es geht in die Richtung. Also wenn selbst Pogacar sagt hier, nee, das macht überhaupt keinen Sinn mehr und das war ja Hagel, das war ja in Taubeneier roter Formation, was da runterkam. Das tut ja dann wirklich auch arg weh, weil so ein Radtrikot ist jetzt auch nicht so unbedingt so allzu stark gepolstert und es war schon alles okay, wie es war. Und natürlich, Pogacars Wort zählt im Feld und wenn er sagt, der ja wirklich diese Etappe gewinnen wollte, unbedingt wollte diese Etappe gewinnen, wenn er sagt, pass mal auf, nee, das reicht hier und das macht keinen Sinn mehr und das ergibt keinen Sinn mehr, ja, dann ist es auch völlig, völlig albern, da jetzt irgendwie noch probieren, diese Etappe durchzu wuchten. Das war komplett alternativlos.
Ja, gut, und dann hat er sich ja auch noch im Interview bedankt bei dem Hotel, wo die Fahrer eine Stunde untergekommen sind oder eineinhalb Stunden. Ja, und am Tag später, am Dienstag dann, fährt er also vorne weg. Felix Gall hat ehrenhaft versucht mitzufahren. Es ist ihm, glaube ich, 300 Meter gelungen. Und dann ist Pogacar vorne weggefahren. Und für mich war das, die entscheidende Szene war folgende. Und das war so in your face, dass ungefähr 300 Meter vorm Ziel Pogacar nochmal einen Schluck aus seiner Flasche genommen hat, als ob er es brauchen würde. Aber das war dann der endgültige Todesstoß, auch mental, finde ich, weil das hätte im Ziel auch trinken können. Und trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass er, also er ist ja nie auf Anschlag gefahren, oder hattest du den Eindruck?
Ich sag's mal so, ich habe bis vor ein paar Jahren ganz gerne auf der Xbox das Tour de France-Spiel gespielt und wenn man da Pogacar genommen hat und die leichteste Schwierigkeitsstufe eingestellt hat, da habe ich mich schwerer getan als Pogacar gestern. Also er ist so weit jenseits von allem anderen, was da als bezahlter Profi-Radfahrer, also wie gesagt, das ist jetzt kein Spaßrenner in der Heimat, wo er irgendwelche Amateure abhängen will, aber so wirkt. Ich habe noch nie gesehen, dass bei einem großen Radrennen ein einziger Fahrer, der noch nicht mal, wie du sagst, komplett richtig, komplett auf Anschlag fährt, so viel besser ist. Und da fahren Leute hinterher, Felix Gall ist im Moment einer der besten Bergfahrer, du erwähnst ihn, da fährt Richard Carapaz, der bei der Tour de France die Berge hochgespuckt ist, wie sonst noch wer, Primoz Roglic, der das Ding viermal gewonnen hat, vielleicht nicht mehr ganz in der Form vergangener Jahre ist, aber trotzdem halt weit vorne und das ist ein unfassbarer Klassenunterschied und wenn da nichts wirklich vollkommen Wahnwitziges passiert, wird er dieses Rennen von vorne bis hinten anführen und das ist seit dem Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg bei großen Rundfahrten gerade mal vier Radprofis gelungen und in der wirklich, wirklich postmodernen Ära noch keinem. Letzte war Toni Rominger 94 bei der Vuelta. Das ist schon sagenhaft und wenn man sieht, wie er das Rennen da genießt und er ist es ja wirklich kontrolliert gefahren, er hat um die 3 Minuten Vorsprung, das reicht ihm dann und dann sind die nächsten Berge hochgefahren, hat dann nochmal ein bisschen mit dem Fan auf dem Weg hoch abgeklatscht und hat's genossen und er sagt zwar dann immer, ja, das war schon verdammt hart und ich bedanke meinem Team, aber das war eine Genussfahrt ab der Mitte des Rennens, ja.
Überhaupt keine Frage. Dann, also Primoz Roglic fand ich jetzt gestern nicht übel, ehrlicherweise. Zumindest er hat's ehrlich versucht und was ihm natürlich in der Gesamtwertung nicht viel bringen wird, der ist jetzt 2 Minuten 40 hinten. Er ist weiter hinten, aber im Großen und Ganzen, du sagst, er hat viermal gewonnen, ist älter geworden, aber wie bewertest du seine Leistung? Weil das mit dem Gehalt abholen, das für Alaphilippe gegolten hat, gilt das in gewissem Maße auch für Primoz Roglic.
Wenn wir es jetzt mal zynisch sagen würden, steht er wahrscheinlich kurz vor einem neuen 5-Jahres-Vertrag bei Red Bull Bocher-Hundsruhe. Ja. Und wäre vielleicht mal ein ganz guter Helfer für die Tour de France. Ja, nee, also er ist. Einerseits fährt er natürlich gut. Also es ist natürlich, er wird jetzt, ich glaube, er ist jetzt kurz vor seinem 36. Geburtstag oder er wird jetzt sogar 37. Ich meine, 89er Jahrgang ist er. Ja, das ist schon gut. Er hat ja relativ spät angefangen. Das heißt, er ist eigentlich vom ganzen Körperlichen her noch wirklich kein End-30er. Das ist okay und er fährt ja auch ums Podium mit. Aber ja, ne, man weiß nicht, ob seine. Gut, durch den Lipowitz-Ausfall war es dann doch hinfällig, ob seine Fähigkeiten nicht dann doch bei einer Tour de France dann besser eingesetzt gewesen wären, um dann eben halt noch ein bisschen mal den Leuten da zu helfen und dann trotzdem noch eine Vuelta ansehnlich zu fahren. Müßig darüber zu diskutieren, aber ja, er ist einer der besten Rundfahrer der vergangenen 10 Jahre. Die Vuelta gewinnt man sonst auch nicht viermal. Das hat sonst Roberto Heras nur geschafft und der war jetzt auch kein fanatischer Verfechter des sauberen Sports, um es mal so auszudrücken. Also war jetzt also große Karriere, aber diese Red Bull-Ära hält die lässt einer so ein bisschen ratlos zurück. Er scheint ein bisschen unter Ich-AG zu sein, was ja auch hier auch passt, weil irgendwie war da jetzt auch wieder kein Red Bull-Helfer gestern irgendwie auf weiterer Spur zu sehen. Ist jetzt nicht schlimm, weil er kann ja in dieser Gruppe da mitfahren. Er fährt das gut und warum soll er hier nicht auf dem Podium landen?
Und aber natürlich die Meldung, die davor reingekommen ist, vor der Vuelta, dass er von einem Auto angefahren wurde, da wusste man, wenn du sagst, welcher Fahrer, der bei der Vuelta mitfährt, wurde davor von einem Auto angefahren, da wäre, wenn du 100 Leute befragst, hätten 99 gesagt Primoz Roglic. Und so war es dann auch. Naja, ein Wort vielleicht noch, Leuchte, zur Deutschlandtour, die Isaac del Toro gewonnen hat. Es war irgendwie schmucklos, das Ganze, oder ist das immer so? Also ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr, ich weiß auch nicht, ein bisschen mehr Hype vielleicht, ein bisschen mehr Brimborium erwartet. Aber wie fällt dein Fazit für die Deutschlandtour 2026 aus?
Ja, du sagst es, aber die Deutschlandtour ist eben genau das, was sie im Moment ist. Und da ist jetzt auch im Moment keine Perspektive, dass sie groß wachsen kann. Also sie hat ein relativ kleines Zeitfenster. Das ist ein relativ unglückliches Zeitfenster. Sie ist kein Vorbereitungsrennen auf irgendwas. Sie steht so ein bisschen im luftleeren Raum. Sie hat auch jetzt keinen großen Platz, sich über mehr als die paar Etappen auszudehnen. Und dann fährt man natürlich auch dann durch Orte, die jetzt vielleicht nicht die ganz große Weltkulisse bieten, wie es Monaco oder Barcelona tun. Und das ist halt... ist man wirklich dann froh, dass dann eben Isaac del Toro noch fährt, was dem Ganzen nochmal ein bisschen Glanz verleiht. Es ist, ja, man muss gucken, wo diese Tour hingeht. Ein Mensch scheint hier so ein bisschen da ausgewachsen zu sein und ja, es ist eine schwierige Situation, weil wo will man mit dieser Deutschlandtour hin, damit sie wachsen kann? Ideal wäre vielleicht, dass man das irgendwie so in Form von Paris-Nizza auf eine Woche ausdehnen kann, dass man das auch in einem Vorfeld von einem großen Rennen dann als wirklich ernstzunehmendes Vorbereitungsrennen austragen kann. Aber diese Termine sind rar gesät. Und das ist jetzt, Deutschlandtour ist ein relativ junges Rennen in der jetzigen Form, dann muss man sich relativ weit hinten anstellen. Und ich sehe da jetzt auf absehbare Zeit nicht die Perspektive auf Verbesserung.
Ja, es ist dasselbe Problem wie beim Tennis. Ja, der Kalender, Location is everything. Wo du bist im Kalender, das garantiert dir dann die Stars. Und wenn du sagst Vorbereitungsrennen, ja okay, Pogacar ist heuer die Tour de Suisse gefahren. Die Tour de Suisse wird diesen Termin wahrscheinlich nicht hergeben und sagen, liebe Deutsche, macht ihr da lieber eure Tour. Und dann wird's halt haarig. Naja, Leuchte, wie immer eine absolute Freude. Ich danke dir herzlich. Die Big Show 776 geht in eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. Danke, Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst im Trikot von Cosmos New York.
Hallo, hier ist Dani Obst und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 776 und es geht weiter mit einem Solo für Eddie Milke. The Voice hat Knie. Eddie ist am Start. Grüß dich. Guten Morgen nach Bremen. Nein, Mahlzeit nach Bremen. Wir sind heute mittags dran. Grüß dich, Eddie.
Ja, schönen guten Tag aus Bremen. Hier scheint die Sonne. Herrlich. Nicht zu heiß. Schönes blauer Himmel. Tolles Wetter. Ich hoffe, das bleibt bis zum Wochenende so. Denn da habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich mal am Nürburgring vorbeischaue bei der GT World Challenge. Ist ja ein beeindruckendes Starterfeld mit 55 GT3-Autos, allein 14 aktuelle DTM-Fahrer dazu, viele, viele ehemalige DTM-Fahrer und auch ehemalige Experten von mir aus den DTM-Jahren bei Run Racing, wenn ich so an Markus Winkelhock denke oder Maximilian Götz denke. Fabio Scherer wird auch mit dabei sein und. Also viele große Namen. Und inklusive Valentino Rossi. Das ist auch so ein bisschen mit der Hauptgrund, warum ich hinfahre. Den habe ich nämlich noch nie live Autorennen fahren sehen.
Ach was.
Und das werde ich mir mal angucken, wie er das zusammen mit unter anderem Max Hesse auf dem WRT BMW M4 GT3 so macht.
Jetzt nur mal blöd gefragt. Du sagst 55 GT3-Autos. Inwieweit unterscheiden sich diese Autos von jenen Boliden, die in der DTM fahren?
Naja, in Nuancen. Das ist dann immer ein bisschen reglementsbedingt in der Welt der GT3. Das hat ja auch Stefan Rattel, der Großmeister der SEO, neulich mal angemerkt, dass er sich da eine Vereinheitlichung wünscht und sich nicht wünscht, dass die Hersteller wie im Falle Genesis jetzt gerade passiert, als neues GT3-Auto reinrassige Rennwagen präsentieren, sondern in seinem Verständnis der GT3-Kategorien weltweit ist das eigentlich eher so geplant, dass es straßenzulassungsfähige GT3-Autos werden, die dann in ein Rennauto umgemodelt werden und nicht umgekehrt. Also erst das Rennauto, dann das Straßenauto. Deswegen, also das sind nur Nuancen. Großer Punkt sind natürlich immer die Reifen, die in den jeweiligen Serien gefahren werden. Deswegen kann man das nicht eins zu eins gleichsetzen. Wir fahren auch die Grand Prix-Variante, also nicht die Kurzanbindung wie in der DTM zum Beispiel, sondern wirklich mit Michael Schumacher S und allem. Gibt ja dann auch am Nürburgring auf der Grand Prix-Strecke beträchtliche Höhenunterschiede. Ja, mit 55 GT3-Autos, da könnte ich mir vorstellen, dass das da ganz schön eng wird.
Ja, da wird's rund gehen. Warum ist Valentino Rossi da? Weil er den Führerschein machen muss. Unter Anführungszeichen.
Nein. Nein. Den kann er bei der Veranstaltung nicht machen. Den kann er nur machen, wenn er auf die Nordschleife geht, wenn er die Nordschleife fährt. Aber die wird ja am kommenden Wochenende nicht gefahren, sondern es ist, wie gesagt, der Grand Prix-Kurs. Der wird aber trotzdem für eine Menge Renn-Action sorgen. Da bin ich sicher, Luca Stolz, Margo Engel und Louis Auer, die können zum Beispiel sogar vorzeitig schon Meister werden und können da den Sack zumachen am kommenden Wochenende. Und eins muss man auch sagen, 55 GT3-Autos, dazu ein tolles Rahmenprogramm mit unterschiedlichen Kategorien, also mit historischen GT3-Autos zum Beispiel aus vergangenen Zeiten, auch da mit tollen Fahrern und Fahrerinnen. Das ist gut besetzt. Und wenn ich mir dann angucke, dass ein Tagesticket inklusive Fahrerlagerzugang bei der GT World Challenge. Ich habe gerade extra nochmal vor unserem kleinen Interview auf die Homepage geguckt. 30 Euro kostet eine Tageskarte für den Rennsonntag. Und dafür kriegt man dann eben, wie gesagt, eine Menge geboten. Fahrerlagerzugang, Autogrammstunden und. Und eben ein dreistündiges GT3-Rennen, was um 15 Uhr bis 18 Uhr dann sicherlich für eine Menge Action sorgen wird. Denn man kann schon sagen, dass auf diesen 55 GT3-Autos wirklich so die Creme de la Creme der GT3-Welt versammelt ist. Also mir fallen da wenige ein, Kevin Estre vielleicht, wenige Namen fallen mir da ein, die nicht am Start sein werden. Aber für dich als Österreicher allein, Louis Auer, Thomas Breining, der in Wien lebende Mirko Bortolotti, die sind alle am Start. Und von daher eine viel bessere Besitzung geht eigentlich gar nicht. Und dann 30 Euro für ein Ticket inklusive Fahrerlagerzugang. Das ist ein bisschen teurer als ein Kinobesuch, aber da hat man den ganzen Tag Rennsport vom Allerfeinsten.
Ja, und vielleicht ich wage es kaum zu sagen, ein Selfie mit dem Dottore. Keine Ahnung, wie volksnah er sich gibt und ob da nicht 100.000 Leute dann warten, aber schaut euch das an.
Ja. Das werde ich mir auch mal genau angucken. Ja. Ich kann das ja dann direkt mit Max Verstappen beim 24-Stunden-Rennen vergleichen. Mal gucken. Ich kenne ja den Wale von früher. Vielleicht trifft man sich mal. Das glaube ich zwar eher nicht, weil er ist ja auch ein ehrgeiziger Racer und wird sich auf sein 3-Stunden-Rennen da konzentrieren. Mal gucken. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. Werde natürlich viele, viele alte Bekannte treffen und freue mich einfach drauf.
Ist er so, hat er so ein gutes Auto, der Valentino Rossi, dass er um den Sieg mitfährt bei diesem Rennen? Was glaubst du? Wie muss man das einschätzen?
Er hat das zusammen mit seinen Teamkollegen in diesem Jahr auch schon auf die Pole gestellt. Ne? Also das geht schon. Das kommt dann immer auch ein bisschen auf die Einstufung an. Das kommt dann immer auch ein bisschen auf die Tagesform an. Und wie immer in der Eifel kommt es natürlich auch ein bisschen aus Wetter an. Also ich habe mir den Wetterbericht für den Nürburgring noch nicht angeguckt. Aber das habe ich mir nach über 20 Jahren 24-Stunden-Rennen definitiv mal in den letzten 3-4 Jahren auch komplett abgewöhnt, weil egal, was der Wetterbericht einem anzeigt für den Nürburgring und fürs Drumherum, das stimmt sowieso meistens nicht.
Ja, also, aber das Kerngebiet von Valentino Rossi war über viele, viele Jahre die MotoGP und für die geht's weiter. In Aragonien, in Alcaniz wird gefahren und wir hatten ja beim letzten Rennen in Silverstone, wie war es, Eddie, den 12. Sieger, den 12. unterschiedlichen Sieger in den vergangenen 12 Jahren? Ja. Wie ist es diese Strecke in Aragonien gebaut? Ist das wieder eine Marc Marquez-Strecke? Ist es eine Aprilia-Strecke? Was muss man von diesem Rennen erwarten?
Also das ist im Vorfeld ganz schwer zu sagen. Aragon ist ja auch eine Rennstrecke aus der Feder von Hermann Dielke, dem berühmten deutschen Rennstreckenarchitekten aus Aachen. Knapp über 5 Kilometer lang, eine irre lange Gegengrade, wo Spitzengeschwindigkeiten auch 358 und so gemessen werden. Also da kommt auch einiges drauf an. Die Statistik, die lässt vermuten, dass Marc Márquez, weil es ist ja auch ein Kurs, der gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird, hier vielleicht wieder abräumen könnte, denn er hat schon 7-mal in Aragon gewonnen, auch letztes Jahr All-Time-Lap-Record gefahren, alle Rundenrekorde pulverisiert. Aber was macht seine Fitness? Er hat ja in Silverstone dann wirklich auch zugeben müssen, bei den schnellen Richtungswechseln, Maggots, Chapel und Beckett, diese Kurven da in Silverstone, dass er wirklich noch nicht bei 100% ist. Und jetzt habe ich neulich in irgendeinem Interview mit ihm gelesen, dass er sein geliebtes Paddle-Spiel noch nicht mal mehr durchführen kann, aufgrund seiner Schulterverletzung. Und das sagt natürlich einiges, ne? Wenn man nicht mehr auf den Paddle-Court kann und seine eigentliche Lieblingsausgleichssportart betreiben kann, weil man eben körperlich noch nicht fit ist, dann weiß ich nicht, ob diese herausfordernde Strecke in Aragon, und das ist diese Berg- und Talbahn, im Übrigen hinter dem Red Bull Ring und Brünn, die mit den größten Höhenunterschieden im gesamten Kalender. Also man braucht schon ein ultimatives Paket da. Ja, und die Aprilias wirkten auf mich in den letzten Wochen und Monaten so stark, dass ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass die in Aragon auch gut klarkommen werden. Also nach 3 Wochen MotoGP-Pause wird das ja ein elementarer Test für den Rest der Saison, denn ab jetzt geht's dann ans Eingemachte.
Sieger im Silverstone ist ein Mann, über den wir jetzt hier mit dir und mit der Voice gar nicht so viel geplaudert haben. Raul Fernandez, wer ist das? Wo kommt er her und warum gewinnt er plötzlich? Hat er 3 Fragen in einem, es kommt gleich die 4. Hat er aus deiner Sicht auch noch eine Chance, Weltmeister zu werden? Ich weiß, es ist ein Longshot, aber so viele Punkte ist er gar nicht hinten.
Nein, so viele Punkte ist er gar nicht hinten und es war sein 2. MotoGP-Sieg letztes Jahr auf Phillip Island, auch eine absolute Fahrerstrecke, hat Raúl Fernández sein 1. Rennen gewonnen. Raúl Fernández gilt schon seit Ewigkeiten als absoluter Überflieger, ist aber nach seinem Umstieg von der Moto2 in die MotoGP nicht so eingeschlagen, wie es viele gedacht haben. Also der hat da ein bisschen Zeit gebraucht und unter anderem dem Formel 1 erfahrenen Teammanager, der noch bei Trackhouse tätig ist, Davide Brivio, hat es Raúl Fernández verstanden und auch geschafft, dass er jetzt nur 56 Punkte Rückstand auf den WM-führenden Jorge Martin hat, der mit 240 Zählern und 31 Punkten Vorsprung vor dem Teamkollegen Marco Bezzecchi und Ai Ogura, noch eine Aprilia, also 3 Aprilia vorne in der WM-Tabelle, da noch mittendrin ist im Geschäft, ne? Weil 56 Punkte Rückstand, Raúl Fernández, das sind nur 16 Punkte weniger Rückstand als der 4. Marc Márquez. Und deswegen, es reden immer alle über einen 5-Kampf in der WM-Tabelle, bis hin zum 5. Fabio Di Gianantonio. Aber ich würde Raúl Fernández und auch Pedro Acosta mit 77 Punkten Rückstand da auf jeden Fall noch mit einbeziehen. Weil es gibt ja an einem normalen MotoGP-Wochenende auch immer nicht nur die 25 Punkte für den Sieg im Hauptrennen, sondern es gibt auch die Punkte, anders als in der Formel 1, führen wir in der MotoGP ja bei jedem Rennwochenende ein Sprintrennen durch. Also da sind noch so viele Punkte zu vergeben. Und Raúl Fernández mit der Form, er ist ja auch verlängert worden bei Trackhouse und das wird dich interessieren. Ist ein amerikanisches Team, Justin Marks heißt der Mann dahinter, den kennen viele aus dem Autorennsport aus den USA, denn er hat dort auch ein sehr erfolgreiches NASCAR-Team. Also Justin Marks ist da einer, der da die richtigen Weichen gestellt hat und gerade passend unter der Woche haben sie auch ihren 2. Fahrer fürs nächste Jahr schon bekannt gegeben bei Trackhouse Aprilia und das wird kein geringerer sein als Enea Bastianini, der ja auf der Ducati schon Rennen gewonnen hat, der auf der KTM auch immer wieder mal starke Leistungen gezeigt hat, aber jetzt einen Neuanfang möchte und dann eben halt in Zukunft das ja im Moment überlegene Motorrad, nämlich ein Aprilia, fahren wird. Nur, ob das dann mit dem neuen Reglement 2027 auch so sein wird, das warten wir mal ab. Aber Raúl Fernández, der junge Mann ist 25, der hat jetzt 2 Jahre Planungssicherheit. Und er weiß jetzt, wie man MotoGP-Rennen gewinnt. Und damit hat er zum Beispiel einen klaren Vorteil gegen den eigentlich ja viel höher eingeschätzten Pedro Acosta, der es ja immer noch nicht geschafft hat, ein MotoGP-Rennen zu gewinnen. Aber auch da müssen wir mal gucken. KTM, da spiele ich jetzt wieder für dich die österreichische Farbe. Da hat man ja einen Antrag gestellt, dass man nach den vielen Motorschäden zu Beginn der Saison die Pleuel wechseln darf, weil die offensichtlich von einem Zulieferer falsch angeliefert worden sind. Okay. Also da waren einfach Defekte vorprogrammiert. Diesem Antrag ist stattgegeben worden. KTM durfte diese fehlerhaften Pleuel austauschen. Und jetzt in Aragon fährt dann KTM, also alle vier KTMs, fahren dann das erste Mal mit dieser neuen veränderten Spezifikation, mit den Teilen, die nicht mehr kaputt gehen dürfen oder kaputt gehen sollten. Das könnte nämlich interessant sein, weil durch diese defekten und schlecht angelieferten Pleuel musste KTM nämlich die Drehzahl reduzieren in den letzten Rennen und war also nicht bei 100%, was die eigentliche Stärke, nämlich den Motor der KTM angeht. Das konnten sie nicht umsetzen, eben weil sie halt die Drehzahl reduzieren mussten, damit die Dinger ihnen nicht um die Ohren fliegen, wie es ja bei Pedro Acosta unter anderem in Barcelona passiert ist, als er der Auslöser des Sturzes von Alex Marquez war. Also, da sind viele Fragezeichen am kommenden Wochenende, aber eins ist klar, Motorland Aragon, das ist zwar irgendwo im spanischen Hinterland, irgendwo im Nirgendwo, sagen wir immer so schön, das wäre eine herrliche Kulisse für einen Westernfilm, allein die Anreise da von Tarragona aus dem Mittelmeerbereich, wenn man dann da durchs Priorat, herrliches Weingebiet übrigens, fährt, das lädt wirklich ein, über Westernfilmen nachzudenken. Ja, dann kommt man dann irgendwann an und hat eine fantastische Anlage, eine fantastische Berg- und Talbahn, die aber nicht einfach ist. Und deswegen bin ich mal gespannt, was wir da sehen werden. Geht's weiter mit den Aprilia-Festspielen oder findet Marc Márquez als eigentlicher Favorit für Aragon eine Antwort?
I let you go on this one, Eddie, weil du sagst, Raúl Fernández hat Planungssicherheit für die nächsten zwei Jahre. Maverick Viñales, über den wir mit The Voice und mit dir auch schon gesprochen haben, wird an diesem Wochenende wieder fehlen. Was macht jemand, jetzt nur mal als Pass pro Toto, nehmen wir Viñales, aber was macht jemand, wenn die MotoGP-Zeit vorbei ist und jetzt aber jetzt nicht selbst gewählt, so wie bei Valentino Rossi, sondern wenn man einfach kein Motorrad mehr bekommt. Gibt es da andere Klassen, wo jemand wie Viñales mit offenen Armen aufgenommen wird? Oder sitzt er dann zu Hause und muss sich was anderes überlegen? Also Geld genug wird er hoffentlich verdient haben, aber da kannst du mit 30 nicht sagen, das war's jetzt.
Ja, normalerweise kann man das nicht sagen. Und Maverick Viñales gilt ja als Riesentalent nach wie vor. Aber bei ihm kommen natürlich auch immer wieder diese Nebengeräusche dazu. Deswegen der normale Weg von anderen Fahrern, die jetzt aufhören müssen in der MotoGP, zum Beispiel Brad Binder, zum Beispiel auch Publikumsliebling Jack Miller, die werden wohl einen Unterschlupf finden, gilt im Übrigen auch, glaube ich, für Alex Rins in der World Superbike. Da gibt's schon Möglichkeiten, aber das hat bisher Maverick Viñales immer kategorisch abgelehnt, dort fahren zu wollen. Der sieht sich als MotoGP-Fahrer nur. Ob er dann irgendwann, ich meine, es gibt noch genügend Rennen. Nach Aragon kommt Misano, Adriatico, dann kommt der Red Bull Ring. Dann geht's nach Übersee mit Motegi, Indonesien, Australien, Malaysia. Katar ist immer noch nicht geklärt. Da müssen sie auch langsam mal in die Puschen kommen, weil ehrlich gesagt kann ich mir anhand der politischen Lage ja nicht vorstellen, dass sie in Katar als drittletztes Rennen der Saison, bevor es dann wieder nach Europa mit Portugal und Valencia geht, überhaupt fahren können. Das würde ich für unverantwortlich halten. Da sollen, so hört man immer wieder, auch angeblich ja schon Pläne in der Schublade liegen, dass man dann zweimal halt in Malaysia fährt. Das halte ich auch für wahrscheinlich. Da hat also Maverick Viñales, und das will ich eigentlich damit sagen, noch genügend Gelegenheit. Und er war ja letztes Jahr unglaublich stark. Da hat er ja sehr viel Lob von Piet Beirer auch bekommen, bevor eben der fatale Sturz am Sachsenring passiert ist mit seiner Schulterverletzung. Ob er aber nochmal die Kurve kriegt, mir fehlt also ein bisschen der Glaube. Wir haben die Schulterverletzung von Marc Márquez angesprochen und wissen, wie lange das bei dem gedauert hat. Und allein die Tatsache, dass sie jetzt bei Maverick Viñales nochmal eine Beschädigung in der Schulter festgestellt haben, die sie vorher gar nicht bemerkt haben, wo sie gar nicht wussten, dass er da noch beeinträchtigt ist. Die hinterlässt mich so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Fakt ist aber, er hat keinen schlechten Ersatzmann. Pol Espargaró, Spanier auf der KTM in Spanien, in Aragon. Und er hat als Test- und Entwicklungsfahrer von KTM ja auch schon herausragende Leistungen gezeigt. Also eine unbedingte Schwächung für KTM ist es nicht. Die haben da halt auch noch einen Pfeil im Köcher, der immer noch sehr, sehr gut auf Weltklasse-Niveau Motorrad fahren kann. Nur für Maverick Viñales wird's dann, man peilt jetzt halt Misano gut 3 Wochen an als Comeback-Termin für Maverick Viñales. Nur dann muss er auch. Dann müssen Ergebnisse kommen, weil sonst ist die MotoGP-Karriere von Maverick Viñales, und da gebe ich dir recht, viel zu früh vorbei.
30 Euro an diesem Wochenende für den Nürburgring. Vielleicht seht ihr Valentino Rossi, aber viel wichtiger, ihr seht Eddie Mielke. Grüßt ihn von uns, wenn ihr einer der 12 Hörer seid. Sagt Hallo, identifiziert euch und macht ein Selfie mit Eddie. Das drücke ich dir jetzt rauf, weil ich weiß, du bist ein Mann des Volkes, Eddie. Das wird mich...
Ich pack mal Autogrammkarten ein,
herrlich.
Irgendwelche Menschen uns gehört haben und sich zu erkennen geben, dann habe ich auch Zeit genug.
Großartig. Fantastisch. Der große Eddie Mielke. Danke dir, Eddie. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 776. Gleich geht's weiter mit der Formel 1.
Hi, ich bin Carina Vogt, Olympiasiegerin im Skispringen von 2014, und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, ja, ich habe ihn angekündigt, da ist er jetzt auch. Stefan Ehlen, Formel1.de. Grüß dich, Stefan.
Servus, Jens.
Ja, letzte Woche ist uns unser früher Aufnahmetermin ein kleines bisschen auf die Füße gefallen. Ungefähr 4 Sekunden, nachdem wir die Aufnahme abgeschlossen hatten, wurde bekannt, dass Max Verstappen bis 2030 bei Red Bull Racing verlängert. Ist das aus der Not geboren, Stefan, oder ist es eigentlich logisch? Bei dem Auf und Ab, das es in der Formel 1 gibt, dass Red Bull in den nächsten 3,5 Jahren vielleicht dann doch wieder mal ein Auto hat, mit dem Max Rennen gewinnen kann, vielleicht sogar Weltmeister wird.
Es ist irgendwo logisch und irgendwo nicht logisch. Also tatsächlich in der Formel 1 Geschichte ist es einzigartig, wenn er bis 2030 wirklich für Red Bull fahren sollte, dass jemand über so einen langen Zeitraum nur für ein Team antritt. Er hätte mal für Toro Rosso gefahren und dann relativ schnell zu Red Bull gekommen, aber trotzdem jetzt schon seit über 10 Jahren dann dabei. Und der aktuelle Rekord steht, glaube ich, bei 12 Saisons, und das ist Lewis Hamilton bei Mercedes. Und den wird dann der Max Verstappen knacken. Und ein bisschen denke ich mir, viele haben immer das im Hinterkopf, mal mit einem anderen Team noch gewinnen, um quasi den Stempel loszuwerden. Ja, der kann es ja nur mit einem Konstrukteur. Ja. Das ist auch so ein bisschen das, was Lewis Hamilton, glaube ich, umgetrieben hat damals. Das hat auch Sebastian Vettel umgetrieben, weshalb er zu Ferrari gegangen ist. Dann die wollten alle mal zeigen, hey, ich kann es auch in dem anderen Umfeld. Es ist nicht nur die Maschine, sondern es ist auch ein bisschen der Mensch. Und ich glaube, es spielt auch ein bisschen da rein bei Max Verstappen, dass vielleicht die Alternativen konkret gefehlt haben. Also das Interesse von anderen Teams war ja schon da. McLaren, auch Mercedes, Ferrari glaube ich eher nicht, weil die sind gerade schon belegt. Aber man hat da schon sondiert, was denn möglicherweise dann eine Chance sein könnte. Aber realistisch war der Wechsel wahrscheinlich nicht. Insofern hat man gesagt, bei Red Bull weiß man, was man hat. Da ist das Team komplett auf Max Verstappen aufgebaut, das Auto auf ihn zugeschnitten. Man ist da voll auf Erfolg getrimmt. Die lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Er wäre insofern töricht, er würde das aufgeben. Und Red Bull hat die Voraussetzungen, hat die Anlagen, dass man da erfolgreich sein kann, jetzt sogar mit eigenem Motor. Das kriegt er woanders in dieser Form wahrscheinlich nicht als Gesamtpaket. Insofern sehr, sehr stimmig, würde ich sagen.
Ja, und dann kommt so ein Arschwochenende wie das Heimwochenende jetzt in Sandford, wo, und damit möchte ich anfangen, Liam Lawson in vielen Trainingssessions, also hauchzart dran war an Max Verstappen. Ist das jetzt genau das, worüber wir im Jahr auch schon gesprochen haben, dass in den letzten Jahren war der Red Bull so spitz abgestimmt, dass nur Verstappen damit fahren konnte und Yuki Tsunoda oder wer auch immer da der zweite Pilot war nicht. Und jetzt ist aber dieses Fenster breiter, das Auto ist zwar nicht mehr so schnell, aber es können mehr Leute damit fahren, auch jemand wie Liam Lawson, der eben, naja, jetzt einfach mal für ein Rennen höchstwahrscheinlich da reingerückt ist.
Ich finde es schwierig zu sagen nach nur einem Rennen. Das kann Zufall sein, weil der Max Verstappen war an diesem Wochenende in Sandford nicht so ganz auf der Höhe unterwegs, hatte ich den Eindruck. Deswegen wäre mir dran gelegen, dass wir noch eine zweite Probe kriegen. Also tut mir leid für den Isaac Hadja. Ich hoffe, der wird schnell wieder gesund. Aber ich fände es extrem gut, wir hätten den Liam Lawson nochmal ein zweites Mal im Red Bull, weil ich glaube, ein Rennen ist einfach keine gute Probe. Ich glaube weiterhin, dass das Auto extrem schwierig zu fahren ist. Ich glaube aber auch, der Liam Lawson ist inzwischen halt angekommen in der Formel 1. Darf man nicht vergessen, der hat wesentlich mehr Erfahrung jetzt. Der ist wesentlich besser drin in dem ganzen Geschäft. Der hat jetzt auch die Ruhe. der musste jetzt auch gar nichts beweisen. Also für ihn ging es ja auch nicht darum, sich zu empfehlen für Red Bull. Die wissen, was er kann. Und sehr wahrscheinlich ist die Tür zum A-Team für ihn ohnehin zu. Da wird man, glaube ich, aktuell nicht drüber nachdenken, dass man ihn da hochzieht. Insofern, er konnte nur Werbung machen in eigener Sache, aber so der richtige Druck war nicht da, weil jeder hat ohnehin erwartet, dass er weit zurückliegt hinter Max Verstappen. Ich glaube, insofern ändert das Wochenende für ihn persönlich wenig. Die Art und Weise, wie wir das einschätzen, da fehlt jetzt natürlich auch die Renndistanz. Ne? Also wenn man dann den Grand Prix noch gesehen hätte mit Max Verstappen komplett, dann wäre wahrscheinlich schon ein Unterschied deutlich sichtbar gewesen. Wie groß, darüber kann man nur spekulieren, aber unterm Strich muss man sagen, dafür von der Außenwirkung hat der Liam Lawson schon einen guten Job gemacht. Das war definitiv eines seiner besseren Wochenenden. Aber ob es halt nur ein One-Off war oder nicht, das ist aktuell schwer einzuordnen.
Ist dann im Rennen Siebter geworden. Das Rennen, das Lando Norris gewonnen hat. Und ich fürchte, ich habe es nicht in der Big Show gesagt, sondern nur im Privaten. Und ich habe gedacht, McLaren wird das Wochenende den Sieg davontragen. War dann auch so. Und Lando Norris ist, ja, ich weiß gar nicht, ist Lando Norris in Form gekommen? Versteht er sein Auto besser? Hat McLaren davon profitiert, dass man an den Regeln dann doch ein bisschen geschraubt hat? Weil man kann ja nicht mal von einem Zufall sprechen. Weil wenn irgendwo eine Aufwärtstendenz da ist oder da zu sein scheint, dann ist es bei McLaren. Was ist es, was da passiert, Stefan?
Ein bisschen was von beidem. Also der Lando Norris sagt schon seit Wochen, er fährt besser denn je. Er weiß seine Fähigkeiten besser denn je umzusetzen. Bisher hat aber halt das Material gefehlt in der Saison 2026. Und er hat auch ein bisschen anklingen lassen, McLaren zahlt dieses Jahr ein bisschen den Preis dafür, dass man halt bis zuletzt im vergangenen Jahr um die WM gekämpft hat, dazu halt viele Ressourcen aufgewendet hat. Die haben dann Anfang des Jahres gefehlt. Da hatten viele Teams sich schon einen gewissen Vorsprung erarbeitet. Der war halt so bei McLaren nicht da oder dieser Puffer war halt so nicht da. Und ich glaube, jetzt sehen wir halt aktuell, McLaren kommt da mehr in Tritt, kommt da mehr in Fahrt, versteht den Antrieb besser einzusetzen. Da hat natürlich ein Werksteam wie beispielsweise Mercedes, Ferrari oder Red Bull, die alle ihren eigenen Antrieb bauen, inhärente Vorteile. Das ist ganz klar. Die können gewisse Dinge planen und umsetzen. Und McLaren muss mit dem arbeiten, was es halt kriegt. Natürlich gibt es da auch Tipps und Hilfestellungen und so. Aber es ist ganz anders, glaube ich, wenn man einfach sein eigenes Produkt einsetzt. Und ich habe den Eindruck, und das entnehme ich auch den Äußerungen von Lando Norris, der sagt, McLaren hat es verstanden, das Fahrzeug auch in die Richtung zu bewegen, wo es wirklich dann gut ist, wo es seine Stärken ausspielen kann. Das sind aktuell die schnellen Kurven, wo es noch hapert. Und das hält ihn nach eigener Aussage davon ab, alle restlichen Rennen zu gewinnen, dass es die langsamen Kurven sind, wo der McLaren noch nicht so gut ist. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber das ist schon mal eine interessante Grundlage, wenn der Lando Norris im McLaren jetzt dazu in der Lage ist, da tatsächlich mitzufahren, konstant an der Spitze. Aber der Oscar Piastri kann es noch nicht, deswegen habe ich da auch noch ein paar Fragezeichen, ob es nicht vielleicht eine kleinere Formschwankung war, die jetzt halt positiv ausgeschlagen ist für McLaren. Ich gehe schwer davon aus, dass der Mercedes noch nicht weg vom Fenster ist. Und auch wenn Kimi Antonelli sagt, wir müssen jetzt aufpassen, dass da nichts schief geht, die sind schon immer noch sehr, sehr gut dabei.
Ja, und auch der WM-Stand, so schlecht begonnen die Saison für Lando Norris, das wird schwierig werden. Wir wollen mal nicht vergessen, dass heute vor 12 Monaten, Stefan, ich meine, dass Oscar Piastri da noch geführt hat in der WM. Ja, und deutlich, und dass man sich da gedacht hat, okay, McLaren ist so überlegen, dass Piastri eigentlich Weltmeister wird. Und jetzt ist überhaupt keine Frage, wer die Nummer 1 bei McLaren ist. Wenn denn Zak Brown sagt, bei uns gibt es eine Nummer 1. Aber das finde ich schon erstaunlich, dass jetzt hier die Kräfteverhältnisse so eindeutig sind.
Hätte ich mir auch nicht zu träumen gewagt, muss ich sagen. Nein, beim Oscar Piastri ist das wie seit Sandford eigentlich abgeschnitten. Ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt, der WM-Stand. Da ging es ja schief in Baku, da hat er einen Unfall gebaut. Dann kamen die Querelen mit Papaya-Rules. Dann kam er mal nicht zurecht in Austin und Mexiko. Und schwuppdiwupp war der Vorstand weg und sein Selbstvertrauen genauso. Und auf einmal war Max Verstappen wieder Titelkandidat und am Ende macht es Lando Norris. Also völlig kuriose Situation, wie das gelaufen ist. Und ich glaube, wir haben ja letztes Jahr auch schon gesagt, es ist vielleicht diese eine Chance, die du bekommst auf den Weltmeistertitel. Und dann vielleicht war es das für den Rest deiner Formel-1-Karriere. Und bei Oscar Piastri, ja, rückblickend war das die goldene Gelegenheit. Ein paar Punkte hin oder her und er wäre Weltmeister geworden 2025. Aber Fakt ist halt auch, 2026 ist er genau da im Nirgendwo, wo er im Herbst 2025 auch war. Also er kriegt die Leistung nicht auf den Boden. Der hat das Fahren mit Sicherheit nicht verlernt. Aber aktuell scheint es einfach nicht Klick zu machen. Und McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt weiterhin, wenn es wenig Grip hat, ist es extrem schwierig für den Oscar Piastri da das Auto zu fahren. der müsse mehr mentale Arbeit investieren, um seinen Fahrstil anzupassen. Und das kostet einige Zehntelsekunden, meint Andrea Stella. Und das Resultat ist halt dann, dass der Norris die besseren Ergebnisse einfährt.
Ja. So, überhaupt nicht happy war Lewis Hamilton. Zum einen mit der Taktik von Ferrari, zum anderen kann er auch über dieses Virtual Safety Car nicht happy gewesen sein. Zwei Runden vor Schluss war es, glaube ich, weil da war er so nah am Russell dran. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass Charles Leclerc und Lewis Hamilton irgendwann mal gemeinsam in den Urlaub fahren. Aber glaubst du, dass dieses Verhältnis professionell ist in diesem Team? Ist es wie bei anderen Teams auch? Oder gärt es vielleicht um eine kleine Spur mehr als vielleicht noch vor einem Jahr, jetzt wo Lewis wieder besser, oder deutlich, nicht deutlich, aber besser als Charles Leclerc fährt, zumindest was den WM-Stand angeht?
Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Letztes Jahr musste sich der Leclerc im Prinzip keine Sorgen machen, war eh die Nummer 1 sozusagen, weil der Lewis Hamilton nicht die Form gefunden hat, um da einen Anspruch zu erheben. Jetzt ist die Sache ein bisschen anders und da will sich natürlich jeder ein bisschen auch positionieren, das ist vollkommen klar. Weil für den Fall, dass es nächstes Jahr in eine andere Richtung geht und Ferrari dann ganz weit vorne fahren würde, dann will man natürlich das Team auf seiner Seite haben. Und Ross Brawn hat es mal so beschrieben, es ist alles fein und gut, du kannst zwei Fahrer haben, die halt beide auf einem ähnlichen Niveau sind, aber irgendwann wird es eine 50-50 Entscheidung geben. Zum Beispiel, es gibt nur einen Satz der neuen Update-Teile. Ja, wer soll die denn kriegen? Und für diesen Fall musst du dir ein Bild gemacht haben, wen soll ich dann bevorzugen? Also irgendeine Systematik muss es geben innerhalb des Teams. Und wenn man dann die Chance hat, als Fahrer positiv auf sich aufmerksam zu machen, durch Ergebnisse beispielsweise oder durch Einbringen in die Entwicklung, dass man eben diese 50-50 Chance kriegt und nicht der Teamkollege, dann ist das gut. Insofern verstehe ich das voll, dass da auch die Psychologie ausgepackt wird bei Hamilton und bei Leclerc, dass man sich da auf die Hinterbeine stellt, dass man sich gegen Teamorder ausspricht. All das sind so kleine Spielchen, glaube ich. All das ist eine Positionierung, um dann vielleicht eines Tages in der Position zu sein, dass das Team sagt, okay, der kriegt's jetzt und nicht der andere. Und wir alle wissen, in der Formel 1 können solche Kleinigkeiten dann schon auch entscheidend sein. Für den Moment habe ich den Eindruck, Ferrari macht Dinge, die Ferrari halt leider oft macht. Sie sind bei der Strategie oft ein bisschen behäbig und auch gerade was Stallregie angeht. Das könnte man ein bisschen konsequenter regeln, aber das ist leider eine Ferrari-Krankheit, die wird man auch unter Frederic Vasseur nicht los, habe ich den Eindruck.
Liege ich komplett falsch, wenn ich sage, richtig glauben zu sagen, dass Kimi Räikkönen der letzte Ferrari-Weltmeister war, oder habe ich da zwischenzeitlich jemand übersehen?
Du liegst völlig richtig, das ist jetzt bald 20 Jahre her. 2007 ja. Ist Kimi Räikkönen Weltmeister geworden für Ferrari. 2008 ist dann Ferrari nochmal Konstrukteursweltmeister geworden. Aber die Fahrerwertung, das ist jetzt bald 20 Jahre her. Und ich glaube, Michael Schumacher hat damals 21 Jahre Durststrecke beendet mit dem Titel 2000. Bald ist es wieder historisch. Also bald ist es wieder historisch lang her, dass Ferrari einen Fahrerweltmeister hatte.
In diesem Jahr sehe ich sehr, sehr undeutlich. Vielleicht ist sowas im nächsten Jahr los. Ja, lass uns doch loben jetzt den anständigen deutschen Fahrzeugbauer Audi und vor allen Dingen auch Nico Hülkenberg, der auf einen 8. Platz gefahren ist. Ich glaube, es war nicht viel mehr drinnen, aber da sage ich Applaus. Nico Hülkenberg, ist das vom Rennverlauf begünstigt aus deiner Sicht? Weil wir haben natürlich die Racing Bulls sind in diesem Jahr richtig stark gefahren und das Audi oder das Hülkenberg da beide schlägt, da applaudiere ich. Warum ist das so gut gelaufen für Nico?
Also ganz grundsätzlich ist Platz 8, glaube ich, das Beste, was man erreichen kann als Audi. Der Verstappen ist ausgefallen als einer der Topfahrer. Das heißt, ein Platz in den Top 8 war frei, den hat Nico Hülkenberg geholt. Mehr geht nicht. Realistisch ist das die Decke sozusagen, das, was man halt erreichen kann. Und das hat Nico Hülkenberg durch eine solide Leistung im Rennen, glaube ich, gut gemacht. Man darf dann nicht vergessen, am Anfang gab es ja auch noch ein bisschen Tohuwabohu, als sich da der Bortoleto auch gedreht hat und der Nico Hülkenberg da mit einer irren Reaktion ausgewichen ist und den gerade noch verfehlt hat. Sonst hätte es einen üblen Unfall gegeben. Aber das war insofern auch ein Schlüssel. Da hat der Hülkenberg natürlich zumindest gegen den Teamkollegen auch eine Position gewonnen, war dann dadurch auch im Rhythmus drin, hat aber auch gute Zweikämpfe gezeigt, hat gut überholt und dann das Ding solide nach Hause gefahren. Und es wird insofern so ein bisschen vielleicht wieder verzerrt dadurch, dass ein Fernando Alonso im Aston Martin mit nur einem Boxenstopp auf Platz 9 fährt. Und wir alle wissen, der Aston Martin ist jetzt nicht das beste Auto im Feld. Insofern kann man natürlich sagen, ja, wenn der Audi den noch hinter sich gelassen hat, ist es gut. Aber wenn der Aston Martin direkt hinter dem Audi ist, ist es dann vielleicht auch nicht so gut wieder. Aber ganz grundsätzlich, dieses Ergebnis muss man erstmal so ins Ziel fahren. Wir haben gesehen, ein viermaliger Weltmeister hat das nicht geschafft. Insofern ein gutes Zeichen für Audi zum vierten Mal in Folge in die Punkte. Das ist, glaube ich, schon recht ordentlich fürs erste Jahr. Also so langsam kann man, glaube ich, sagen, Audi ist angekommen und macht das, was es vielleicht hätte schon von Anfang an machen sollen, aber da war die Technik noch nicht im Griff. Jetzt hat Audi die Technik im Griff und die Ergebnisse stimmen.
Aber die Frage ist doch, gibt es bei Audi dann eine Progression? Also geht das noch weiter nach vorne? Weil das ist ja so wie das Haas-Team, ja, weil das Buch von Günther Steiner gelesen hat und aber nur ein ganz schlimmes Gedächtnis hat wie ich, dann da war mal eine Saison dabei, wo die Fünfter, Sechster, Achter permanent auch geworden sind, zumindest mal über eine Strecke von 6, 7 Rennen. Und danach ist es wieder weniger geworden, weil es halt bei diesen unter Anführungszeichen kleineren Teams so ist. Hast du die Fantasie, dass man sagt, Audi ist in 2 Jahren so weit, dass sie ums Podium mitfahren können?
Finde ich schwer zu sagen, zu prognostizieren, dass es in genau 2 Jahren so weit sein wird. Ich gehe davon aus, dieses Jahr ist es das, was wir halt sehen. So die Plätze 8, 7, vielleicht, wenn es mal außergewöhnlich läuft, dann einen 6. Platz oder so. Aber ich glaube, der nächste Schritt, der kann dann frühestens nächstes Jahr erfolgen. Und dann kommt es drauf an, ob Audi halt immer wieder draufsetzen kann. Die Frage kann ich jetzt so nicht beantworten, aber das wäre die logische Folge, dass ein Team, das dann 2 Jahre Formel 1 Erfahrung hat, dann nachlegen kann. Andererseits ist es ja sehr dynamisch in der Formel 1. Auch ein Ferrari, ein Mercedes, ein Red Bull wird nicht schlafen. Das heißt, garantiert ist da mal gar nichts. Aber ganz grundsätzlich kann man davon ausgehen, ja, das wird in diese Richtung gehen. Das muss in diese Richtung gehen. Weil ansonsten wird das ganze Projekt ziemlich schnell hinterfragt von Audi-Seiten her. Da bin ich sehr überzeugt davon. Deswegen glaube ich, der Druck ist schon da. Die Grundlagen sind gut, was bisher da passiert. Aber ja, gemessen wird man halt an den Erfolgen und immer nur ein 8. Platz. Das ist auf Dauer natürlich zu wenig.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wie du sagst, der Druck, viel Geld auszugeben in Zeiten wie diesen, wie es so schön heißt, könnte bei Audi schwierig werden. Ja, jetzt gibt's wieder eine Pause in diesem Wochenende und dann steht Monza an.
Ja.
Ich glaube, das wäre an der Zeit, Stefan, dass Mercedes dann doch mal wieder sagt, pass mal auf, Freunde, das war gut und schön. P2 und P3, einen Sprint haben sie auch gewonnen, aber natürlich ist der Anspruch in diesem Jahr ein anderer. Ist das dann die Strecke, wo genau das wieder passieren wird? Dass Mercedes auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke, sind natürlich alle gewissermaßen, aber Monza ist ja nochmal was Besonderes, dass Mercedes da wieder auch McLaren einfängt.
Also ich gehe schwer davon aus, dass Mercedes wieder ganz vorne bei der Musik dabei sein wird, allerdings mit einem Asterix versehen, weil der Kimi Antonelli nimmt...
Ah, der muss 10 zurück. Ja, der muss 10 zurück. Ja.
Der muss sogar ganz zurück, glaube ich. Also das wird eher schwierig, dass er den Heimsieg schafft. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding, ne, wo ich vorher gesagt habe, das ist vielleicht die einzige Gelegenheit, dass der Weltmeister wird. Jetzt hat er endlich mal das Auto tatsächlich, um einen Heimsieg einfahren zu können. Aber wahrscheinlich wird das eher schwierig. Vielleicht auch, wenn der Teamkollege dann von weiter vorne losfährt, dann würde ich mutmaßen, es ist wahrscheinlich sogar unmöglich. Aber who knows? Ich meine, da ist vieles möglich. Monza hat teilweise auch seine eigenen Gesetze, gell? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Ferrari da noch einiges in petto hat fürs Heimspiel. Und ja, ich meine, der Formel 1 könnte nichts Besseres passieren als ein Lewis Hamilton-Sieg im Ferrari in Monza, glaube ich. Insofern sind wir mal gespannt.
Ja, und wenn Kimi Antonelli als 20. weg oder als 22. wegfährt in diesem Jahr, dann haben wir endlich mal das, was ich für den Sprint schon immer fordere, nämlich ein Reverse Grid. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass George Russell und Hamilton, Russell startet als 21. Das wär's doch. Das würde ich gerne einmal sehen. Das wäre ein komplettes Chaos, wenn dann plötzlich, warte mal, wer sind denn die größten Patienten? Ja, Checo Perez in Pole Position und dann noch Alex Albon neben ihm in der ersten Reihe. Das wäre fein. Super. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Stefan Ehlen, Formel1.de. Wie gesagt, an diesem Wochenende gibt es keinen Formel 1 Grand Prix, aber in der kommenden Woche finden wir sicherlich Themen, über die wir plaudern können, dann in der Big Show 777. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Danke, Stefan.
Grüß euch, ich bin die Lisa Hauser und ihr hört heute Sportradio 360.
Ja, es geht weiter in der Big Show 776 mit Football und ich freue mich, wie schon in der letzten Woche gemeinsam begrüßen zu dürfen. Zum einen Nicolas Martin. Grüß dich, Nicolas.
Hallo.
Und our very own Andreas Renner, der ein Leckerli hat für den kommenden Sonntag. Das möchte ich sagen. Ich habe schon alles gehört. Und mit alles meine ich, es ist viel geworden, Andreas. Musikradio 360 mit Sven Schulze. Nein, Was, Sven Schulze? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schulze auf jeden Fall. Grüß dich, Andreas.
Noch ein anderer 0815-Vorname, nämlich Klaus. Hallo, Jens.
Klaus, grüß dich. Ein Pionier der elektronischen Musik und absolut hörenswert. Ja, wir haben letzte Woche, Nikola, den Namen angerissen und wir wollen heute über die NFC North und die NFC West sprechen, aber der Name Deshaun Watson ist gefallen, als wir über die AFC East gesprochen haben. Und jetzt vor ein paar Tagen ist bekannt geworden, Deshaun Watson wird der Starting Quarterback für die Browns sein. Ist das komplett aus der Not geboren oder glaubst du, dass man in Cleveland tatsächlich irgendwas noch erkennt in Deshaun Watson, was auch sportlich dafür spricht, dass der früher mal sehr, sehr gute, mit vielen, vielen, vielen Problemen daherkommende Quarterback noch was kann.
Und dann hat er sich am Wochenende noch ein größeres Problem gebaut. Aber ja, also das Grundproblem in Cleveland ist, dass die Alternative Shedeur Sanders als bestes Attribut mitbringt, der heißt nicht Deshaun Watson. Und das ist vielleicht in der NFL ein bisschen wenig. Von daher, jetzt gehen sie mit Deshaun Watson rein. Deshaun Watson hat jetzt 2 Auswärtsspiele, um halbwegs irgendwie zu zeigen, was er drauf hat, nachdem er seit bei 2 Jahren nicht mehr gespielt hat. Oktober 2024 war der Achillessehnenriss. Und dann zum dritten Heimspiel in Cleveland sich wieder einzufinden, wo ja die Stimmung zwischen ihm und den Fans, also das Tischtuch, scheint ein bisschen zerschnitten zu sein. Es gab jetzt am Wochenende Buß beim als er dann gespielt hat in Cleveland. Also es gab Buß, als er aufs Feld kam. Dann war da, glaube ich, der erste Drive, war ein Three and Out, wo sie kaum Raumgewinn erzielt haben oder gar keinen. Da gab es noch mehr Buß. Dann gab es einen nächsten Drive, Three and Out, wo sie nichts erreicht haben, noch mehr Buß und der dritte Drive endete in der Interception, kann man sich denken. Und auf der Pressekonferenz danach war halt die Frage, wie er mit den Buß umgeht. Und dann meinte er, es ist sowieso nicht, das hat ja eh nichts mit meiner Leistung zu tun, ich kann spielen, wie ich will. Die haben auch schon gefeiert, als ich mich verletzt habe vor 2 Jahren, das Buhen der Fans hier hat nichts mit meiner Leistung zu tun. So, und da gab es dann halt viele Diskussionen über den Disconnect zwischen Deshaun Watson und dem Rest. Einige hatten sogar aufgerufen, ja, dann müssen sie ihn halt jetzt cutten. Das wäre Selbstmord für die Browns, wenn sie ihn jetzt cutten, weil wenn sie ihn jetzt cutten, dann fressen sie 40 Millionen, also den 40 Millionen Cap dieses Jahr fressen sie auf jeden Fall. Aber ja, wenn sie ihn jetzt cutten, dann fressen sie 87 Millionen nächstes Jahr. Wahnsinn. Bei einer Gesamt-Salary Cap irgendwo um die 300 Millionen, ja, würde das heißen, du hast fast ein Drittel oder zumindest ein gutes Viertel, was einfach tot ist. Was sie gemacht haben schon letztes Jahr ist, um ein bisschen Platz vom Cap frei zu haben, ist quasi das zu staffeln und ein falsches, also es ist jetzt ein Vertragsende quasi am zweiten Tag der Free Agency und wenn sie am ersten Tag entlassen, der Free Agency 2027, als sogenannten Post-June First Cut, dann können sie den Salary Cap Hit splitten. Das sind dann irgendwie, ich glaube, 45 Millionen das erste Jahr und dann 52 Millionen in 2028. Also sie haben noch lange was davon, aber es ist nicht mehr so ganz so extrem. Aber ja, also das Problem, also wie hat es einer so schön auf Twitter geschrieben, dieser Vertrag, the gift that keeps giving. Sie werden ihn nicht los, ja, also tatsächlich, vielleicht ist man bei dem Punkt, wo andere entlassen worden wären nach der Pressekonferenz, aber also Cleveland kann sich einfach sportlich nicht leisten, ihn zu entlassen, weil dann können sie die nächsten 2 Jahre keinen mehr unter Vertrag nehmen. So einfach ist das und müssen wahrscheinlich andere entlassen.
Tja, und Glückwunsch an Todd Monken, den neuen Head Coach der Browns, der jetzt in der gleichen Position ist wie Kevin Stefanski der letzten Saison. Er muss vor der Presse das vertreten, was er nicht vertreten kann, ja, weil weder Stefanski wollte Watson verpflichten, Todd Monken hat ihn jetzt geerbt, aber das war der Besitzer Jimmy Haslam. Und das ist jetzt Spekulation von mir. Ich vermute, dass der Besitzer hier auch wieder mitgeredet hat und gesagt hat, wollen wir nicht doch noch mal gucken, ob vielleicht doch noch was aus ihm rauszuholen ist. Ja, es war halt eine krasse Fehleinschätzung. Zum einen überhaupt einen Vertrag komplett zu garantieren, was in der NFL bis dato praktisch niemand jemals gemacht hat und seitdem auch wieder praktisch niemand mehr gemacht hat, weil man ja sieht, wie groß das Risiko ist, wenn das dann schief geht. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, die Browns haben Deshaun Watson ja verpflichtet, obwohl diese Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von, ich glaube, am Ende waren es 27, die da gegen ihn vor Gericht gezogen sind. Masseurinnen wegen sexueller Belästigung, die waren bekannt, auch wenn das Urteil noch nicht gesprochen war. Es war auch klar, dass er anschließend insgesamt eine Sperre absitzen muss, sodass er am Ende 2 Jahre am Stück nicht gespielt hat. Allein das schon wäre, also die sexuelle Belästigung wäre ein Grund, ihn überhaupt nicht zu verpflichten. 2 Jahre Pause in einer aktiven Karriere ist der nächste Grund, jemanden nicht zu verpflichten und dann den Vertrag noch vollkommen zu garantieren. Es ist wahrscheinlich insgesamt die dümmste Geschichte der, also die dümmste Entscheidung und Verpflichtung der NFL-Geschichte. Und dadurch entstehen halt Notwendigkeiten. Nicola hat es ja jetzt eben auch ein bisschen aufgedröselt, was die finanziellen Probleme dabei sind. Und man muss halt befürchten, dass das jetzt auch wieder eine Geschichte war, wo der Besitzer zum Headcoach gegangen ist und gesagt hat, komm, jetzt hier, der ist unser Starter und wir gucken mal, ob vielleicht doch noch was geht. Machen wir uns keine Illusionen, Deshaun Watson ist kein guter NFL-Quarterback mehr. Er ist extrem schlecht dabei, sich in der Pocket zu bewegen. Das war früher eine seiner Stärken. Man hat den Eindruck, er will keine Hits mehr kassieren, was normalerweise deutlich älteren Quarterbacks in ihrer Karriere erst passiert. Und wenn das so ist, wird er nicht die ganze Saison Starter sein.
Man muss das sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 230 Millionen garantiert. Bisher hat er 19 Spiele gemacht für die 230 Millionen. Ja. Selbst wenn er jetzt alle 17 Spiele durchspielen sollte, sind wir bei 36 Spielen. 230 geteilt durch 36 ist immer noch über 5 Millionen pro Spiel. Ja, 6 Millionen pro Spiel. Die Hausnummer ist das. Das ist kein Quarterback, Peyton Manning nicht, Tom Brady nicht, hat je 5-6 Millionen Dollar pro Spiel bekommen. Ja, also das ist ein Wahnsinnsvertrag und das ist halt, wie Andreas schon gesagt hat, also das hat keiner mehr bekommen danach. Ja, bei 31 ohne, wenn irgendwer mal fragen sollte, sagen können, also nee, das machen wir nicht.
So, lasst uns weiterziehen zu erfreulicheren Themen und da gehen wir gleich in die NFC West rein. Und die NFC West war im vergangenen Jahr jene Division, aus der Super Bowl oder die Super Bowl Champions gekommen sind, nämlich die Seattle Seahawks. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es bis zum Ende ein extrem knappes Rennen, wer denn dann auch den Heimvorteil in den Playoffs haben würde. Die Los Angeles Rams sind in dieser Division, hatten letztes Jahr einen Rekord von 12-5. Das gleiche galt für die San Francisco 49ers mit 12-5 und die Seahawks waren eben bei 14-3. Und genau das Spiegelbild der Arizona Cardinals, irgendjemand muss es geben, der die ganzen Prügel einsteckt. Andreas, das waren im vergangenen Jahr die Cardinals. Mal ganz übergeordnet die Frage, antizipierst du wieder so eindeutige Kräfteverhältnisse? Sind die Cardinals näher rangekommen? Ist eine der führenden drei Mannschaften vielleicht ein kleines bisschen schlechter geworden? Jetzt mal ganz generell, was ist zu erwarten von dieser Division?
Also wenn wir mit den Cardinals anfangen, kann man es relativ kurz machen. Die Cardinals sind eine Mannschaft, die auf der Quarterback-Position sicher nicht die langfristige Lösung für die Zukunft hat. Die werden wohl wieder mit Jacoby Brissett in die Saison gehen. Der ist okay, aber es wäre lieber, wenn er der zweite Quarterback im Team wäre. Mhm. Ansonsten haben sie noch 2 andere Optionen, Gardner Minshew und Rookie Carson Beck, die auch jetzt nicht zu den Leuten gehören, denen man eine große Zukunft als Starter in der NFL voraussagt. Der Rest des Kaders ist gar nicht so übel, aber letzten Endes geht es für die Arizona Cardinals darum, und darüber haben wir ja letzte Woche schon bei Cleveland geredet, dass sie in der Position sind, im nächsten Draft einen guten Quarterback zu verpflichten, der die Chance hat, das Team nach vorne zu bringen. Und deswegen, die werden, wenn nicht irgendeine Katastrophe passiert bei einer anderen Mannschaft und alle Starter sich verletzen gleichzeitig, werden die vermutlich Letzter werden. Ich denke aber, sie werden sich in vielen Spielen tapfer wehren und deswegen keine Vollkatastrophe sein, waren sie letzte Saison über weite Strecken der Saison eigentlich auch nicht. Und die anderen drei, Seattle ist der amtierende Super Bowl Champion, die haben von ihrer Defense gelebt. Da gehe ich davon aus, dass diese Qualität weiter da sein wird. Die Offense war nicht so gut wie die Verteidigung, aber gut genug, um damit einen Super Bowl zu gewinnen. Bei den Rams war es umgekehrt. Die hatten die überragende Offense. Die Verteidigung war gut genug, um vorne mitzuspielen. Und am Ende haben sie einige Spiele in der regulären Saison und dann auch in den Playoffs verloren, weil ihre Special Teams eine Katastrophe waren. Und diese Schwäche, an der haben sie gearbeitet. Die Rams sind für viele Beobachter der Top-Favorit auf den Super Bowl-Titel. Und bei San Francisco ist es ja letztes Jahr so gelaufen, dass die trotz extrem vieler Verletzungen, gerade auch gegen bei den absoluten Topstars, irgendwie geschafft haben, sich über Wasser zu halten und eine richtig gute Saison zu spielen und dann auch in den Playoffs noch ein Spiel zu gewinnen. Jetzt ist man in San Francisco skeptisch, dass es passieren könnte, dass das Verletzungspech, das jetzt 2 Jahre am Stück ordentlich zugeschlagen hat, irgendwann mal enden sollte. Aber wenn das dann doch passieren würde, dann kann man davon ausgehen, dass die Offense auf dem Top-Niveau ist und die Defense deutlich verbessert ist, und dann sprechen die da auch ein Wort mit.
Andreas geht jede Woche in Santa Clara an dieser Umwandlungsstation messen, wie da die Strahlung ist, und zu gucken, ob das da alles in Ordnung ist.
Hast du jetzt, glaube ich, erklären.
Ja, Moment, und schließe bitte gleich an, war nicht Santa Clara jener Ort, wo man dein Auto eingebrochen hat, Nicola?
Ja, der Parkplatz vom Stadion, ja. Das war da.
Okay, ja, ich erinnere
mich. Aber ich meine, das würde ich jetzt nicht auf die Strahlung schieben, sondern auf Menschen, die böse Absichten haben.
Also, aber was ist mit der Strahlung?
Ja, es gibt eine Electronic Substation, heißt es. Also es ist ein Elektrizitätswerk direkt neben dem Trainingsplatz der 49ers. Und es gibt diese Verletzungsserie, die übrigens schon angefangen hat, dass San Francisco sehr viele Verletzungen regelmäßig hatte, bevor Kyle Shanahan da war und bevor sie in Santa Clara trainiert haben. Aber weil man hat verzweifelt auf der Suche nach Theorien ist, gibt es natürlich auch Verschwörungstheoretiker, die meinen, das liegt an dieser Station und an den elektronischen Strahlen und dass die Spieler deswegen verletzungsanfälliger sind als sonst.
Ah, okay. Also es weicht quasi deren Bänder auf und ja.
Ja. So, wer ist es denn bei San Francisco, Nicola, der aus deiner objektiven Sicht den Unterschied machen wird? Christian McCaffrey, lese ich, steigt erst später in das Training ein, was, glaube ich, wurscht ist in dieser Phase, weil er dünkt mich als jemand, der weiß, was er tut. Aber was sind die neuralgischen Punkte, die bei San Francisco funktionieren müssen?
Wie gesagt, sie haben wirklich letztes Jahr mit Fred Warner, der sich den Knöchel gebrochen hatte, mit Kittel, der sich die Achillessehne gerissen hat, aber scheinbar in Rekordzeit zurückkommen könnte. Ja, also das ist auch so ein kleines medizinisches Wunder. Mit Nick Bosa, der sich das Kreuzband gerissen hat, und ein paar anderen die mal da, mal nicht da waren. Ja, Quarterback war ja letztes Jahr auch ein Problem. Wie viele Spiele hat er verpasst? Acht. Also wenn die gesund bleiben, also ich glaube nicht, dass es einer ist in dem Sinne bei den Niners, der wirklich den riesen Unterschied macht. Die müssen, wenn die gesund bleiben, dann haben die einen Shot, ja, und zwar auf das ganz große Ding, weil wir haben ja letztes Jahr gesehen, wie sie das trotz der Verletzung und trotz der fehlenden Erfahrung des Rest des Teams irgendwie kompensiert haben. Also ich musste immer unsere Vorgespräche, wenn Andreas und ich Vorgespräche mit Christos Ambropoulos, den Headcoach der Cowboys, haben, dann haben wir auch immer so eine, ja, also der ist verletzt, der ist raus fürs Jahr, der ist raus fürs Jahr, der ist verletzt, der ist eigentlich angeschlagen, der dürfte nicht spielen, ja. Ich denke, so fühle ich mich immer, wenn ich 49er-Spiele jetzt ja gesehen habe. Es geht bei den Cowboys auch seit 2 Jahren so. Aber wenn die alle fit sind, sie haben jetzt Mike Evans dazugeholt als Receiver, Deebo Samuel ist wieder da. Gut, das Thema Brandon Ayuk, das Kapitel ist abgeschlossen, aber ich glaube, den vermisst dann keiner. Also ich sehe die 49ers da wirklich mit denen mitbetteln. Kyle Shanahan ist ein Offense-Guru vor dem Herrn. Gut, das ist Sean McVay auch, und McDonald in Seattle ist vielleicht das Gegenstück auf Defense, aber also ganz ehrlich, in dieser NFC West, da spielen 3 Teams mit, die könnten die NFC für sich entscheiden. Da müssen dann 2 wahrscheinlich auswärts in den Playoffs ran. Aber wenn wir jetzt sagen würden, 3 von 4 oder 5 der besten Teams aus der NFC oder vielleicht 3 der 6, 7 besten Teams aus der Liga kommen aus der NFC West, dann würden wir es nicht übertreiben.
Ja, es ist Es ist halt mal wieder so ein Punkt, wo das, was wir nicht berechnen können im Voraus der Saison, die Verletzungen sind. Wir haben jetzt bei San Francisco drüber geredet, weil letztes Jahr gab es viele Verletzungen. Trotzdem haben sie es geschafft, in die Playoffs zu kommen, aber sie waren natürlich dann im
und Philly zu schlagen. Also ja, sie haben ein Spiel gewonnen.
Waren dann aber im direkten Duell mit den Seattle Seahawks ziemlich chancenlos. Ja, und das muss man halt auch sagen, die Defensive der Seahawks, die war in der vergangenen Spielzeit nicht nur für San Francisco ein großes Rätsel. Und ich weise nur darauf hin, Kyle Shanahan, der Head Coach der 49ers, war in der Super Bowl-Vorberichterstattung im amerikanischen Fernsehen involviert. Als Studiogast hatten sie ihn eingeladen. Und dann haben sie ihn auch gefragt, wie kann man denn gegen die starke Defense der Seahawks erfolgreich sein? Und er hat gesagt, naja, ich habe in zwei Spielen nie mehr als 10 Punkte, waren es, glaube ich, gegen die produziert, fragt jemand anderen.
Okay, gut. In dieser Division, wir machen dann eine Pause, bevor wir zur NFC North kommen, aber Andreas, in dieser Division, ich weiß, Nikola ist kein Freund der Tiers, schon gar nicht der Quarterback-Tiers, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hat, glaube ich, die Athletic vor ein paar Tagen diese Quarterback-Tier und die hatten im Tier 1 nur noch drei, es war auf jeden Fall Josh Allen. Es war selbstredend unser junger Freund aus Kansas City und es war Patrick Mahomes und es war Matthew gerade noch so und es war Matthew Stafford, richtig? Ist Matthew Stafford in dieser Division mit allen Waffen, den er hat, ist er ja der Game Changer am Ende des Tages oder könnte und ist er der Grund, andersrum gefragt, warum die Rams bei den Buchmachern an Nummer 1 sind? Andreas.
Achso, also einer davon auf jeden Fall. Ich meine, die Rams waren ja schon mal mit Jared Goff im Super Bowl, waren dann danach der Meinung, sie müssen sich verbessern auf der Position, haben Stafford verpflichtet, der lange vorher in Detroit war. Und Matthew Stafford ist auf jeden Fall einer der ganz großen Gründe für den Erfolg der Rams. Vor der letzten Saison hat man die Mannschaft nicht ganz so hoch eingeschätzt oder da war man skeptisch, weil der im Trainingslager verletzt war, hatte Rückenprobleme, man wusste nicht, kann er überhaupt spielen, dann hat er die gesamte Saison gespielt und auf absolutem Top-Niveau. Matthew Stafford ist ja inzwischen nicht mehr der Allerjüngste, aber er hat halt immer noch einen Arm, der zu den Besten der Liga gehört. Der gibt dir halt die Möglichkeit, quasi alle Teile des Feldes zu attackieren als Offense, wo du das halt nicht kannst, wenn etwas weniger wurfkräftige Quarterbacks bei dir spielen. Das ist einer der großen Vorteile, die er mitbringt. Und insofern, solange der kann und solange der noch mit dabei ist, ist er auf jeden Fall dann nochmal das Tüpfelchen auf dem I, dass der eine ohnehin schon gute Mannschaft dann wirklich zum absoluten Top-Team macht.
Gut, wir pausieren kurz mit Andreas und mit Nikola und sind dann mit der NFC North zurück.